Wir sind so am Ende von unserem Exkurs, noch nicht am Ende vom Petrusbrief, aber am Ende von unserem Exkurs, also fast am Ende. Und jetzt erst am Ende von diesem Exkurs, wir haben einige Bibelstellen angeschaut und einige Bibelstellen, also noch nicht in der Tiefe, aber wenigstens grobe Schleisen geschlagen. Wem das alles noch zu oberflächlich ist und noch nicht genau, den lade ich einfach ein an Seminar, das Kreuzlichtseminar, immer wieder. Samstag findet das statt, da lege ich die Offenbarung aus, Schritt für Schritt, Vers für Vers. Und da gehen wir in die Tiefe. Hier soll es einfach darum gehen, die große Richtung einzuschlagen, die großen Schneisen zu schlagen, die große Ausrichtung euch zu geben. Genau, wenn ihr könnt das auch gerne alles nachhören oder nachschauen, alles möglich. Aber nur zur Info, ich muss mich permanent begrenzen, sonst sind es nicht 7 oder noch, sondern es ist dann wieder ein Jahr, Bibelstunde nur zu diesem Thema. Aber wie gesagt, am Ende von diesem Exkurs kommen wir eigentlich zu, meines Erachtens, zu den wichtigsten Bibelstellen zu diesem Thema. Meine Lieblingsstellen zu diesem Thema ist nicht in der Offenbarung, auch nicht in Thessalonicher, die so wichtig sind, auch nicht Johannes, auch nicht Daniel, wobei ich dieses Buch sehr, sehr lieb. Jesaja spielt da eine Rolle. Aber meine Lieblingsstellen zu diesem Thema, das steht wirklich in Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Und das ist einfach der Grund, warum, weil Jesus es gelehrt hat. Und Jesus hat da nicht wenig gesagt. Und er hat darüber viel gesagt und viel gelehrt und sehr detailliert sogar darüber gesprochen. Und mir scheint so, dass in der ganzen Diskussion und Meinungsbildung und Positionierung zu diesem Thema diese Stellen fast oft übergangen werden. Da werden andere Stellen mehr Gewicht, werden dieser anderen Stellen mehr Gewicht gegeben. Zum anderen aber auch wundert es mich, jetzt darf ich es so wirklich vorsichtig sagen, mich wundert es eigentlich, dass vieles, was wir über die Endzeit denken, dass wir, wenn wir die Lehre Jesu zu diesen Dingen, also wirklich, als er die Jünger lehrte, dass wir es bei ihm gar nicht finden. In den Stellen, wo er ausführlich über die letzten Zeit redet und über die Kennzeichen dieser Zeit und worauf man achten muss. Also ich kann mich nicht erinnern, ihn zu sagen, und dann kommt ein Antichrist. Aber ihr werdet nicht mehr da sein. Und ihr werdet vorher entrückt sein. Und dann wird der Antichrist mit den Juden einen Bund schließen. Höre ich bei Jesus an keiner Stelle. Und dann wird er nach 3,5 Jahren vernichtet. Oder wenigstens nur vernichtet, höre ich nicht. Und dann wird ein 1000-jähriges Reich aufgerichtet. Und danach kommt neuer Himmel, neue Erde. Das höre ich bei Jesus nicht. Es gibt so viele Lehren in Bezug auf die Endzeit. Und die holt man sich, darf ich so sagen, aus weit schwierigeren Stellen. Und die eigentlich so einfachere Stellen und so klare Lehre, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch klingt, so klare Lehre Jesu, da finden wir es nicht. Und von daher möchte ich euch heute, es sind ja die drei Evangelien, die drei Synoptiker, das heißt drei Evangelien, die man zusammenschauen kann, weil sie ganz ähnliche Berichte haben, ganz im Gegensatz zu Johannes, das ist ein etwas anderes Evangelium. Ich möchte ausgehen von den Evangelien die Lehre Jesu mit euch anschauen. Was hat Jesus eigentlich gelehrt? Was hat Jesus da gesagt? Und das, was wir bis dahin gehört haben, und ich hoffe, es ist nicht alles verschwunden und alles vergessen, sondern das, was wir da gehört haben und versucht haben einzuordnen, wollen wir jetzt mit diesem und da hineinschauen und sagen, passt das oder passt das nicht? Passt das oder nicht? Sind wir da auf dem richtigen Weg oder nicht? Was ich aber machen möchte, ich möchte mich dem Matthäus-Evangelium zuerst widmen. Wir werden es gleich lesen, ich werde es anlesen, euch da hineinnehmen und da schon mal eine grobe Auslegung dazu geben. Und dann möchte ich gerne ins Lukas-Evangelium und vom Lukas-Evangelium noch mehr Details und präzisieren, weil der Lukas, denke ich, hilft uns noch extrem mehr dann auch das, was in Matthäus steht, besser einzuordnen. Was ich nicht machen werde, ich werde im Markus-Evangelium nicht hineinschauen. Aus einem einzigen Grund, ich komme bald in der Sonntagspredigt dran. So in den Sonntagsreihe Markus-Evangelium stehen wir nicht weit weg von diesem Text der Endzeitrede. Und da will ich nicht so viel vorwegnehmen, zumindest vom Markus-Evangelium. Inhaltlich wird schon einiges werden wir einiges hören. Aber da dieser Text kommt einfach in den Sonntagspredigten dran. So nur, dass ihr versteht, warum ich Matthäus und Lukas jetzt nehme, Markus ein bisschen aus dem Vorlass, das machen wir in den nächsten Monaten, werden wir dazukommen bei unseren Sonntagspredigten. Nur, dass ihr so vom Vorgehen ungefähr wisst, was ich vorhab. Und da freue ich mich, wenn ihr eure Bibeln dabei habt und mit mir das Matthäusevangelium aufschlagt. Und zwar Matthäus 24. Die Endzeitrede geht ja über Matthäus 24, 25. Und da möchten wir hineinschauen. Bevor ich das lese, eine kurze Spur, eine kurze Einordnung. Matthäus Evangelium ist ja so gegliedert und so aufgebaut, dass es fünf Reden hat. Und zwischen den fünf Reden Jesu sind die Taten Jesu eingeordnet. Das heißt, Jesus hat etwas getan und dann Matthäus schreibt so auf, er zeigt das Handeln Jesu und zeigt das Reden Jesu. Danach zeigt er wieder das Handeln Jesu und dann das Reden Jesu. Und das Handeln und Reden Jesu unterstützt es, belegt es und bestätigt es. Also in diesem Wechsel. Und man kann, manche meinen, weil das ja Matthäus Evangelium zuerst an die Juden geschrieben ist und dann an die Heiden, ist ja in Aramäisch geschrieben worden, Matthäus als Jude, dass man darin in gewisser Weise die fünf Bücher, nicht Moses, die Tora sozusagen, die fünf Bücher Matthäus hat. Also die fünf Reden Jesu so gegenüberstellen der fünf Bücher Mose. Alles Gedanken, das ist nicht so entscheidend. Für uns ist es wichtig, am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt Jesus Folgendes: Geht hin in alle Welt und macht Jünger. Warum? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden. Und dann sagt er, lehrt sie zu halten, also tauft, und lehrt sie zu halten, was ich befohlen habe. Und die Frage ist, was müssen die Jünger halten? Also unsere Aufgabe ist, in die Welt zu gehen und Nachfolger Jesu zu machen, indem wir sie taufen. Menschen, die zum Glauben kommen, taufen wir. Und das ist das Erste. Und das Zweite, wir lehren sie. Und zwar, was lehren wir? Das zu befolgen, das zu bewahren. Das ist ein weit besserer Ausdruck. Das zu bewahren, was Jesus gelehrt hat. Und die Frage ist, was hat Jesus gelehrt? Es gibt fünf Redeblöcke in Matthäus Evangelium, von denen wir mindestens wissen müssen, was müssen wir bewahren. Wenn wir die fünf Redeblöcke im Matthäus Evangelium gelernt haben oder kennen und sie inhaltlich kennen, wissen wir, was wir den Jüngern Jesu beibringen müssen. Und Matthäus 24 bis 25 ist so ein Redeblock. Das heißt, hier ist eine Rede Jesu und das ist eine Rede, die die Jünger Jesu bewahren müssen, halten müssen, festhalten müssen. Das ist sehr, sehr wichtig als Jünger Jesu. Also wenn wir Jesus treu sein wollen, wenn wir Jesus nachfolgen und als echte Nachfolger Jesu uns als die erweisen, die mich lieben, die halten meine Gebote, dann gehört dieser Text und dieser Abschnitt mindestens genauso dazu wie Matthäus 18, Umgang mit Sünde, Ausschluss aus der Gemeinde, all diese Themen, Reichsgottesgleichnisse und all diese Dinge, dann gehört dieser Abschnitt mindestens genauso in die Wichtigkeit, dass wir wissen, das muss ein Jünger Jesu eigentlich kennen und wissen. Was muss er wissen? Was hat Jesus seine Jünger gelehrt und wiederum uns seine Jünger? Ich lese mal diesen Text an. Ich kann mir vorstellen, einige von euch haben ihn ein paar Mal gelesen, nicht wenige haben bestimmt ihn schon studiert. Ich werde nicht komplett lesen, Matthäus 24, 25. Ich lese an bis zu einem Punkt und dann werde ich ab da zusammenfassen. Sonst ist die Bibelstunde gleich schon wieder rum. Ich fange an, ab Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprach: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und hier merken wir, jetzt sind wir in der ganzen Thematik. Sie wollen wissen, was wir alle wissen wollen, wann? Das ist die Neugier und wir wollen die Antwort haben und sie wollen wissen, wann und nicht nur wissen, wann, sondern was auch uns alle oft interessiert, was ist das Zeichen? Was sind die Zeichen? Worauf müssen wir achten? Was sind die Vorboten deiner Ankunft? So, das ist die Frage, wichtig. Zwei Fragen stellen sie und darauf werden wir Antworten suchen. Und Jesus gibt sie, schaut mal ab Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist schon mal gut, gell? Er antwortete. Das heißt, was jetzt kommt, ist eine Antwort auf diese Fragen. Der Hintergrund ist, sie sehen den Tempel und die denken, das ist aber schön. Guck mal, wie Herodes es aufgepimpt hat, aufgemotzt, schön gemacht. Dass manche sogar sagen, als Herodes denn diesen Tempel renovierte, er einen dritten Tempel baute. Dieser Tempel, den Herodes da gebaut hatte, hat nichts mit dem Tempel mehr zu tun, den Zerubabel gebaut hat. Der war klein, wir können uns erinnern, Haggai, erbärmlich. Als Herodes dann diesen Tempel neu aufgebaut hat, war das eigentlich schon der dritte Tempel, nur nebenbei. Manche warten auf den dritten, der ist schon zerstört. Der war so gigantisch und so groß, geglänzt hat er. Der war mit Teffeln, mit Goldplatten getäffelt, das Licht hat sich gespiegelt. Und die Jünger machen Jesus aufmerksam, als ob Jesus diesen Tempel noch nie gesehen hat. Sagt Jesus, schau mal, gell? Schön unser Tempel. Und die denken, dass Jesus dann sagt, ja stimmt, so schön, bald ziehe ich ein und setze mich da rein und dann werde ich regieren. Und Jesus sagt, nee, Freunde, so schön er ist, bald ist nichts mehr davon übrig. Ihr werdet aber, Entschuldigung, also das ist, die machen ihn auf ihn aufmerksam und Jesus antwortet und spricht zu ihnen. Und seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist eine Ansage. In allen Texten, Matthäus, Markus, Lukas, beginnt Jesus die Endzeitlehre mit dieser Warnung. Und wir verstehen nach so vielen Jahren, warum er das gesagt hat. Wie viel Verirrung und wie viel Verführung gibt es zu diesem Thema? Und Jesus sagt, seht zu, das ist ein Befehl, ein Imperativ. Seht zu, gebt Acht, seid aufmerksam, dass ihr in diesen Dingen nicht verführt werdet. So, damit man Klarheit hat, dass man prüfen kann, gibt Jesus uns jetzt einige Kennzeichen, auf die wir achten müssen. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Merkt ihr das? Was sagt Jesus? Und es wird einer kommen in meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Wie können wir diese Menschen, oder andersrum, oder erstmal so, er sagt nicht einer wird kommen, sondern viele. Passt das mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben? Viele. Und wie können wir die nennen, die in seinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus? Wie kann man diese nennen? Antichristen. Schaut mal, Jesus hat darüber gesprochen. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen, viele werden kommen in meinen Namen und sie werden anstelle von mir sich ausgeben. Das ist eine Umschreibung von Antichrist, entweder gegen oder anstelle von Christus. Beides kann es bedeuten. Und wenn sie sich an die Stelle von Christus stellen, dann machen sie sich zum Gegen-Christus. Das ist wichtig. Beides gehört zusammen. Aber guck mal, mit was beginnt Jesus? Das ist die erste Warnung. Und die erste Warnung sagt, viele werden kommen. Und wann? Am Ende der Zeit? Nein, gleich zu Beginn ist die erste Warnung. Und die kamen. Von Anfang an waren sie da. Das stimmt überein mit dem, was wir im ersten Johannesbrief gelesen haben, im zweiten Johannesbrief gelesen haben. Also Jesus lehrt nicht einen Antichristen, er lehrt viele Antichristen. Eine andere Umschreibung von, ich bin der Christus. Antichrist, daher hat Johannes das. Können wir folgen? Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und das als wahre Jünger Jesu müssen wir das beachten. Wir gehen weiter. Und sie werden viele verführen. Ganz genau. Das ist verführen. Jesus beginnt seine Endzeitrede mit der Warnung von den Antichristen und mit der Verführung vieler. Jetzt kommt Folgendes, ich lese weiter. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Ich lese erstmal weiter, sonst komme ich gar nicht vorwärts. Denn es wird sich die Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in den Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dies Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf der ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ist das so schön? Schaut mal, so klar, oder? Gar nicht mystisch. Braucht man eigentlich gar nicht viel spekulieren. Eigentlich lehrt Jesus hier sehr klar. Achtet auf die Verführer, auf die falschen Antichristen. Das Erste. Und dann gibt Jesus allgemein, was wird allgemein passieren bis zum Ende? Jesus gibt uns nicht die einzelnen Details, über die wir alle gern spekulieren. Und wenn ich da jetzt ein bisschen hochmütig sage, was gerne so Endzeitpropheten gerne ausmalen und bis in den Namen hinein und alles ganz genau bestimmen wollen. Jesus sagt, Grund, das sind die Schleisen, das sind die Linien. Er sagt Folgendes. Erste, lasst euch nicht verführen, bitte. Wacht auf die falschen Christusse. Zweitens, er sagt, es wird viel Kriegsgerüchte geben. Nationen, Nation gegen Nation, Nation gegen Vers 6. Kriege und Kriegsgerüchte. Seht zu, erschreckt nicht. Menschen werden sich bekriegen. Und hier ist die Rede von, darf ich so sagen, von nationalen Kriegen, von örtlichen Kriegen. Ihr werdet hier und da hören, dass Leute gegeneinander aufstehen, dass Leute gegeneinander bekämpfen. Ein Stamm gegen einen anderen Stamm, ein Volk gegen das andere, ein Mensch gegen einen, eine Sippe gegen die anderen. Ihr werdet im Land erleben, wie Kriege da sind. Und ihr sagt, erschreckt nicht, es ist noch nicht das Ende. Sobald bis in Krieg schon alle, oh, Jesus kommt. Jesus sagt nein, er sagt sogar, denn es muss geschehen, das muss passieren. Nur ganz kurz, warum muss es passieren? Wieso sagt Jesus, es muss passieren? Warum? Weil es die Gemeinde läutert. Es ist notwendig, Drangsale und Bedrängnisse. Es prüft die Echten und unterscheidet von den Falschen. Denn Jesus lehrte in den Gleichnissen, kurze Zeit vorher in Matthäus 13, er sagt, vom vierfachen Ackerboden. Und bei dem, ich glaube, auf so steinige Feld, es geht und sproßt schnell auf. Aber dann kommen Bedrängnisse und Prüfungen und all diese Dinge und es verdorrt. Es zeigt sich, es hatte keine Wurzel, kein Tiefgang, keinen echten Boden gewesen. Es ist notwendig, sagt Jesus, aber es ist noch nicht das Ende. Jesus geht weiter und dann sagt er, also allgemein, Verführungen durch Antichrist. Allgemein, was wird passieren? Kriegsgerüchte und Kriege. Was noch? Vers 7. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Was ist das? Was meint er jetzt hier? Hat er nicht gerade von Kriegsgerüchten und Kriegen gesprochen? Während die ersten eher das national sind, spricht er jetzt, es wird Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich. Da werden Nationen aufeinander prallen. Diese Kriege werden nicht nur national sein, sie werden weltweit sein. Und? Ist das passiert? Sind die Kriege national passiert? Oh ja, die haben gar nicht aufgehört. Seit Jesu Zeiten bis heute, auf der ganzen Welt, haben wir permanent Kriege, ob in Syrien oder wir haben immer wieder Kriege. Aber Jesus sagt auch, aber es werden nicht nur nationale Kriege, sondern weltweit Kriege werden sein. Nationen werden sich erheben. Gucken wir in die Geschichte zurück. Müssen wir warten, bis das passiert? Ist schon passiert, nicht nur einmal. Grausame Dinge sind passiert. Aber jetzt, als dann diese Kriege stattfanden, was haben sie viele gedacht, auch viele Christen? Jetzt ist's Ende. Jesus muss bald kommen. Und der Hitler war der Antichrist. Oder? Bisschen, es ist immer wieder erstaunlich, wie die Zeit geduldig ist. Und wie die Zeit unsere irrige Meinung einfach so mit den Füßen tritt. Die Zeit muss nicht mal reden. Die Zeit muss einfach geschehen. Und man merkt, es ist alles Lüge. Alles Spekulationen. Darum bin ich versucht, aber ich bemühe mich, nicht in diese Kerbe zu schlagen, denn ich weiß, die Zeit wird dann irgendwann mal offenbaren. Also, Jesus spricht allgemein und sagt, deswegen, und jetzt schaut mal Vers 8, alles dies ist aber erst der Anfang der Wehen. Das heißt, auch die Weltkriege haben die Wehen erst ausgelöst. Aber ausgelöst, Freunde, es ist der Anfang der Wehen. Das heißt, die Welt liegt in den Wehen. Und spätestens, als die Nation gegen Nation und Königreich gegen Königreich aufstand, begannen die Wehen der Geburt der neuen Schöpfung. Das heißt, wir liegen mitten in den Wehen. Da ist es spannend in der Offenbarung, da werden uns die einzelnen Wehen vorgestellt. So, das erste Weh ist vorüber, die zweite Weh ist vorüber. Und als wenn die dritte Weh kommt, dann kommt die neue Schöpfung zur Welt. Also, die Weltkriege haben die Wehen ausgelöst. Vers 9, dann werden sie, also Entschuldigung, dann Hungersnöte und Erdbeben. Ich meine, ich muss euch diese Dinge nicht erklären. Viele von euch, älteren Geschwister, sie wissen zum Beispiel, was noch Hungersnöte sind. Hungersnöte weltweit haben wir bis heute auch. Gab's. Zur Zeit des Apostel Paulus gab's. In Jerusalem eine Hungersnot. Gab's alles. Aber gibt's bis heute. Erdbeben gibt's auch. Nach jedem Erdbeben denken wir, jetzt ist es. Jetzt ist es soweit. Stärker. Und ich weiß, dass manche meinen, so starke Erdbeben wie es jetzt gab's noch nie. Es ist nur so, dass wir halt jetzt eine Aufzeichnung haben. Wir wissen ja nicht, wie Erdbeben vor 1000 Jahren waren, gell? Aber da sind ganze Städte vernichtet worden. In Schutt und Asche gleich. Also Erdbeben, Hungersnöte. Jesus sagt, alles Anfang der Wehen. Das ist noch nicht das Ende. Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Jetzt kommt noch allgemein. Das werde ich gleich, euch in Lukas näher erklären, im Lukas-Evangelium. Jesus sagt, was noch allgemein, was wird passieren? Verfolgung, Christenverfolgung. Sie werden euch überliefern, ihr werdet für die Synagogen, sie werden euch hassen. Christenverfolgung, sagt Jesus voraus. Das kommt alles. Das kommt alles. Und zwar um seines Namens willen. Und hier hoffe ich, merkt ihr, dass wir hier spätestens nicht weit entfernt vom Petrusbrief sind. Wenn ihr im Namen Jesu willen leidet, so erhaltet es als Ehre, als Gnade bei Gott, dann seid ihr teilhaftig all diesen Dingen und dann lehrte uns ja Petrusbrief bis dahin, wie wir in solchen Bedrängnissen und Verfolgungen, wie wir uns da verhalten sollen und wie wir damit umgehen sollen. Vers 11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Wieder allgemein. Wichtig, Freunde, liebe Geschwister, bis dahin, Jesus redet erstmal ganz allgemein und erwähnt allgemein, was in dieser Welt passiert. Da müssen wir nicht spekulieren und das ist etwas, was wir alles kennen und sehen. Und was sagt der falsche Propheten? Interessanterweise, vorher sagt er falsche Christusse und jetzt redet er von falschen Propheten. Warum? Weil ich glaube, dass hier nicht nur falsche Christusse gemeint sind, sondern ganz viele falsche Propheten in vielen falschen Religionen, die aufstehen und sagen, ich bin ein Prophet. Wie viele falsche Propheten sind gekommen und wurden neue Religionen gegründet? Gemeinschaften, Kirchen, Gemeinden, weil falsche Propheten auftraten. Und sagen, ich habe eine Vision, Mormonen gegründet. Ich habe eine Vision, Zeugen Jehovas gegründet. Ich habe eine Vision, Islam gegründet. Alles Propheten, oder? Wusste Jesus das? Ja, hat das gesagt, auch. Und darum sagt, wer es ausharrt bis ans Ende. Wer ausharrt in diesen Dingen. Bei Jesus bleibt, beim Evangelium bleibt. Sich nicht abwendet davon. Warum? Die Folge dieser Zeit. Schaut mal, auch das haben wir gelesen, Timotheusbrief. Paulus schreibt, Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, die Liebe der meisten wird erkalten. Ganz ehrlich, ich habe schon mal gesagt, wir wundern uns, wenn wir Hilfeleistungen von Menschen sehen. Man wundert sich, guck mal, der hat geholfen. Guck mal, der hat nicht gleich geschumpfen. Guck mal, der hat das Geld zurückgegeben. Guck mal, der hat es nicht behalten, als er es gefunden hat. Wir denken, das ist ja, er kriegt ja gleich Medaille. Und warum wundern wir uns über Menschen, die einem anderen über die Straße helfen? Weil die Gesetzlosigkeit und die Lieblosigkeit so überhand genommen, weil jeder denkt sich an sich selbst. Nicht nur USA first, sondern jeder Mensch zuerst. Es geht zuerst um mich. Ich komme zuerst dran und wenn es mir gut geht, dann kann man darüber reden, ob es dem Nächsten gut gehen kann. Ob er was von diesem Gut abkriegt. Das ist egoistisch, das ist lieblos, das ist die Gesellschaft. Und Jesus sagt, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe der meisten erkalten. Und was hat Paulus gelehrt? Wenn dieser Abfall stattfindet, wenn Menschen dem Evangelium den Rücken zudrehen, was für ein Mensch wird offenbart werden? Ein Mensch, der Gesetzlosigkeit. Seht ihr das? Das ist das, was Jesus hier sagt. Nicht ein Mensch wird offenbart werden. Die meisten werden so sein, weil die Liebe der meisten wird erkalten. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Menschen werden so sein. Menschen werden Egoisten werden. Gesetzlos sein. Menschen der Sünde sein. Das sagt Jesus. Hat er jetzt bis jetzt etwas gesagt, was ihr noch nicht wusstet? Eigentlich nicht, gell? Hat alles, das ist aber, was die Jünger Jesu wissen müssen. Da brauchen wir keine großen Endzeitszenarien. Das lehrt Jesus. Und jetzt kommt noch eins. Und dann sagt er, Vers 14, und dies Evangelium des Reiches. Welches Evangelium des Reiches? Das hat er im Evangelium, Matthäus Evangelium entfaltet. Jesus ist gekommen und sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann stirbt und richtet es auf. Das Evangelium des Reiches. Das Reich ist das Evangelium ist das Reich. Ich an dieser Stelle nur kurz, ich kann mich erinnern, als junger Christ hat man mir gelehrt, die Gemeinde ist zwar, hat einen Teil am Reich, aber ist nicht das Reich. Ich habe darüber so oft nachgedacht, ich sage, warum? Und diese ganze Thematik des Reiches war für mich so fremd. Ich habe es nicht verstanden. Wisst ihr warum? Weil man gesagt hat, das Reich gehört den Juden und es gehört ins tausendjährige Reich. Aber die Gemeinde kommt ja da nicht hinein. Also die hat zwar etwas mit dem Reich Gottes zu tun, aber ist doch nicht ein Teil davon, weil die davor entrückt wird. Also ist das nicht das Gleiche? Da dachte ich, hä? Aber Jesus lehrt, das Evangelium des Reiches, das Evangelium ist das Reich, von dem, an dem wir Anteil haben, dass wir erben werden, in der Vollendung empfangen werden. Wir können diese Dinge nicht trennen. Seitdem Gott Gnade mir gegeben hat, das zu verstehen, ist es ziemlich einfach. Brauche ich das nicht trennen, was Gott zusammengefügt hat? Also, aber was sagt Jesus? Was ist das Letzte, was passieren muss? Das Evangelium muss gepredigt werden allen Nationen. Allen Nationen. Und jetzt ist die Frage, die so viel, ja, ist das Evangelium, wann ist allen Nationen? Nun nebenbei, lass mich das kurz noch zu Ende lesen, gepredigt alle Nationen zum Zeugnis. Das bedeutet nicht, dass alle gläubig werden. Zum Zeugnis. Die Frage ist, ob sie dieses Zeugnis annehmen oder nicht. Das Evangelium muss gepredigt werden zum Zeugnis. Darf ich euch sagen, ich weiß, muss man darüber nachdenken, ja, sind die alle Nationen erreicht? Gibt es noch unerreichte Völker? Und dann beginnt man das zu differenzieren und welche Völker, Sprachen, Ethnien und dann ganze Missionsgesellschaften beschäftigen sich mit diesem ganzen Thema. Was bedeutet erreicht? Wen hat man erreicht und so weiter? Und wenn das die Voraussetzung ist für das Kommen Jesu, dass alle Nationen und Sprachen es gehört haben, dann müssen wir uns erstens mal informieren, beziehungsweise mal Gas geben. Merkt ihr, dass eigentlich Endzeitlehre ein Antrieb für Mission ist? Wer von uns Jesus kommen bald erwarten will und wünscht, dass er bald kommt und kein Interesse hat, dass andere Völkersprachen das Evangelium hören, lebt im Widerspruch. Er kann nicht sagen, Maranatha, Jesus kommt bald, aber nie bete ich für Mission, Evangelisation. Habe kein Interesse daran, ist nicht bei mir auf meinem Herzen. Ich habe kein Interesse, es zu fördern, zu unterstützen. Das ist ein Widerspruch in sich. Also wenn wir sagen, Jesus kommt bald, dann sollten wir auch unser Missionseifer einen Gang höher schalten. Aber geht mal mit mir in Thessalonicher. Ich glaube, das ist Thessalonicher. Ich darf es kurz finden, suchen. Ich weiß, wo es bei mir ist, wo ich es finde. Jetzt muss ich es ganz kurz. Oder was? Kolosser. Ich glaube, Kolosser. Ja, Kolosser, Kapitel 1, ich lese ab Vers 21. Kolosser 1, ab Vers 21. Okay? Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Das ist die Rede von Jesus. Um euch heilig und tadellos unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. So, Paulus sagt, woran erkennt man einen echten Christen? Wenn er im Glauben bleibt. Das ist Kennzeichen. Nicht ein Christ ist und dann muss er im Glauben bleiben, sonst geht er verloren, sondern insofern ihr wirklich echt seid. Und woran sieht man das? Ihr bleibt bis zum Ende, ihr hart aus in Bedrängnissen, in all diesen Dingen. Und dann sagt er, schaut mal, das also ist von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, dass der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden wird, soll, ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich will es so sagen, wenn Paulus nach seinem Verständnis schon sagt, dass das Evangelium zu seiner Zeit in der ganzen Schöpfung schon gepredigt worden ist. Wie viel mehr heute? Ich will das nicht vertiefen, weil das sind Details. Aber was ich damit sagen will, Paulus hat das Verständnis, er hat seinen Lauf vollendet. Und im Römischen Reich, in dem Weltreich, hat er das Evangelium gepredigt. Und das Evangelium ist in der ganzen Schöpfung, sagt er. Es ist in der ganzen Schöpfung. Also wenn bei Paulus vor knapp 2000 Jahren schon so war, glaubt mir, wir sind weit, weit, weit darüber hinaus, was die ganze Schöpfung betrifft. So habe ich gute Hoffnung, dass Jesus bald kommt. Wir gehen zurück zum Matthäus-Evangelium. Also, halten wir fest, bis jetzt hat Jesus einfach nur Grundprinzipien erwähnt. Paar wichtige Eckdaten eingeschlagen und hat gesagt, was sind die Kennzeichen seiner Ankunft, was sind die Kennzeichen der Vollendung und wann er wiederkommt. Und er sagt, Verführung durch viele Antichristen, Kriegsgerüchte und, Kriege, national und Kriege und weltweit. Er hat geredet von Naturkatastrophen, von Erdbeben und diesen Dingen und Hungersnöten. Und er hat geredet von einer Verfolgung der Christen. Und er hat gesagt, aber bei all denen, das Evangelium wird gepredigt werden auf der ganzen Nation. Da sind die Grunddaten und Eckpfeiler, die Jesus eingeschlagen hat. Und da können wir uns ausrichten. Das muss passieren, das passiert. Und wir sind mittendrin. Und deswegen nach wie vor bin ich mir sicher, wir sind schon echt am Ende. Denn all das, was da steht, ist passiert und passiert jetzt. Jetzt ab Vers 15 lese ich weiter. Jetzt wird es etwas komplizierter. Wisst ihr warum? Weil viele Ausleger sagen, ab hier ist die Rede vom sogenannten dritten Tempel und von dem Antichrist, der sich dann in diesen Tempel setzen wird und den Bund schließen wird und so weiter. Ab hier lesen sie dann diesen dritten Tempel und dann das Folgen, was danach folgt. Ich sage euch schon, ich glaube das nicht, ich werde es mit Lukas Evangelium, doch, ich muss heute das noch belegen können, ich belege es euch gleich. Hier ist die Rede, oder ich, andersrum, die Ausgangssituation ist folgende. Was wollten Sie, was haben Sie getan? Sie haben Jesus auf den Tempel aufmerksam gemacht. Was wollten Sie wissen? Wann wird dieser Tempel zerstört werden? Warum? Weil Jesus gesagt hat, der bleibt nicht stehen. Also Sie haben zwei Fragen gestellt. Sie haben gefragt, Jesus, wann wird dieser Tempel zerstört werden? Das ist eine Frage. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung? Diese zwei Dinge wollen Sie wissen. Und auf diese zwei Dinge geht Jesus ein. Und jetzt hat er ihn erstmal im ersten groben Durchlauf erstmal gesagt, das muss vorher passieren, Freunde. Ich werde nicht vorher kommen. Das geschieht. Erschreckt nicht. Seid nüchtern. Das wird einfach alles passieren. Aber, sagt er, wann wird der Tempel zerstört werden? Und da gibt er ihnen eine Antwort. Warum ist das so wichtig? Weil hier heilsgeschichtlich eine Wende stattfindet. Hier heilsgeschichtlich Erfüllung der Prophetie des Buches Daniel stattfindet. Die Zerstörung des Tempels 70 nach Christus ist fundamental und sehr wichtig. Und wer hier nicht Daniel und die Erfüllung des Propheten Daniel erkennt und versteht, kommt schief raus bei der Endzeitlehre. Ja, wir werden mehr wie 7 Bibelstunden brauchen. Ich merke schon, bei mir selbst. Ich würde euch gerne nochmal in Daniel 9 reinnehmen, diese 70-Jahr-Woche-Theorie. Ich habe eine Grafik dazu erstellt mit so kleiner PowerPoint, dass man das gut verstehen kann. Aber das machen wir das nächste Mal. Das gucke ich mit euch noch nächstes Mal an. Weil das ist so wichtig. Und da wird so viel Schiefes gelehrt, wirklich. Also, schaut mal Vers 15. Jesus sagt, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. So gut. Er sagt, Freunde, also wenn ihr einen Groll der Verwüstung, das heißt, wenn ihr etwas Gräuliches sehen werdet, nämlich was? Eine Verwüstung wird stattfinden, Zerstörung, brutale Zerstörung. Von was? Vom Tempel. Wer es liest, was lesen? Nicht unsere Stelle hier, das Buch Daniel. Wer da bei Daniel liest, der merke auf, denn da wird sich Daniel erfüllen. Das heißt, man muss wissen, wo es in Daniel steht. Und was steht da eigentlich bei Daniel? Jesus sagt, es kommt eine Zeit, wenn der dritte Tempel zerstört wird, wird sich Daniel erfüllen. Ich hoffe, ich nerv euch nicht. Ich sag's aber euch. Warum? Weil viele lieben Brüder, so will ich sie nennen, diese Prophetie, die 70 nach Christus erfüllt hat, in die Zukunft verlegen. Und Jesus sagt, wer es liest, der merke auf. Und damit es so klar ist, wird Lukas 21, wir können da nicht anders als das deuten. Ich finde es interessant, den Kunstgriff, den manche Theologen machen, die ich sogar sehr schätze. Die sagen, Matthäus 24 redet von dem zukünftigen Tempel und Lukas 21 von dem damaligen Tempel. Weil sie merken, das geht nicht. Das ist der Kunstgriff. Das geht nicht. Die parallelen Stelle, die das Gleiche sagen, nur deutlicher machen, in 3 Evangelien, nee, das redet vom zukünftigen Tempel, das von dem Vergangenen und das, was weiß ich. So kann man nicht Bibelarbeit machen. Egal, ob man Doktor heißt oder nicht. Es geht nicht. Also, was müssen wir merken? Jesus sagt, der merke auf. Jetzt Vers 16. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht mehr herabsteigen und Sachen aus dem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber der Schwangeren und der Stillenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie es von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. So, hier ist die Rede von Zerstörung des Tempels. Dieser Text wird genommen und gesagt hat, am Ende der Zeit wird so eine große Bedrängnis sein, dass wenn Jesus die Tage nicht verkürzt, keiner gerettet wird. Gell? Wisst ihr, dass hier nicht die Rede ist von dem, was große Bedrängnis irgendwann mal bringen wird, sondern das ist schon passiert. Ich mache euch aufmerksam. Jesus sagt Folgendes. Ich fasse zusammen. Wenn ihr seht, Groll der Verwüstung. Wir werden gleich, Lukas, wir werden es, ich verspreche es, auch wenn ich heute überziehe, ich werde es euch lesen. Wir werden es gleich sehen, was Lukas da sagt. Wenn ihr das seht, sagt er, dann schaut zu, dann haut ab aus Jerusalem. Geht nicht zurück, denn dann, was dort passieren wird, wird so schlimm sein. Es wird so schlimm war es noch nie und so schlimm wird es nie wieder sein. Wenn Jesus sagt, dass diese Bedrängnis, 70 nach Christus, die große Bedrängnis ist und so schlimm nie wieder sein wird, wie kommen wir auf die Idee zu sagen, am Ende der Zeit wird es nochmal so eine große Bedrängnis sein, die so schlimm ist wie noch nie? An wen richtet sich der Brief? An Christen, oder? Seid ihr mit mir? Wo wohnten die ersten Christen? In Jerusalem. Und warum sagt Jesus das? Ihr Christen, ihr Auserwählten, wenn ihr merkt, wenn ihr Daniel liest und merkt, dass das passiert, was in Daniel steht, haut ab, geht in die Berge, versteckt euch. Ich werde Jerusalem richten. Gottes Zorn wird über Jerusalem ausgehen. Geht da hinaus, sonst werdet ihr mitgerichtet werden. Ihr werdet da verhungern, ihr werdet da sterben, man wird euch das Schwert töten. Er bewahrt die Auserwählten und er sagt, die Bedrängnis dieser Zeit wird so extrem sein, dass selbst wenn Gott diese Zeit nicht mal begrenzt hätte, niemand da überlebt hätte. Sie hätten sie alle ausgerottet. Versteht ihr das? Und wie wichtig Jesus sagt, und nie mehr sein wird. Freunde, das ist auch was Gutes. Also ich weiß nicht, manche wünschen sich, gell, große Bedrängnis, weil dann ihr Plan funktioniert. Aber Jesus sagt, es wird nie, es bedeutet nicht, dass keine Bedrängnis sein wird, Freunde. Nein, 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 wir werden lesen. Aber es wird nie mehr so eine Bedrängnis geben. Es ist die Rede von dem Land Juda. Die in Juda sind, müssen fliehen. Versteht ihr? Und wir in Wettringen? Wenn die große Bedrängnis ist, wir fliehen nach Juda. Nein, weg von da. Alle müssen nach Jerusalem. Weg von da. Wie können wir dann in der großen Bedrängnis von Juda fliehen auf die Berge? Und wegen der Schwangeren von euch, wenn das am Sabbat passiert. Oh nein, sind wir noch am Sabbat. Versteht ihr, was ich meine? Das passt nicht. Das können wir nicht in die Zukunft legen. Das macht man nur, weil man mit schon einem vorgefassten und vorgefertigten Schriftverständnis, Endzeitverständnis daherkommt. Man merkt es nicht einmal. Man liest und man liest das, was man lesen will. Man sieht das, was man gezwungen wurde, sogar teilweise zu sehen. Man kann keine andere Wahl, als das zu sehen, weil man das schon immer gelehrt bekommen hat. Große Bedrängnis wird kommen, Gott wird die Zeit verkürzen. Das heißt, aus 7 Jahren werden 3,5 Jahre. Puh! Nur nebenbei. Wenn es so wäre, dann könnten wir ja zählen, oder? Dann können wir ja sagen, Antichrist kommt, 3,5 Jahre, Betrübnis, dann 3,5, Friedensbund, dann 3,5 Jahre und Jesus kommt wieder. Wo ist das, ihr kennt weder Zeit noch Stunde? Da können wir rechnen, Kalenderchen abstreichen. Geht nicht, geht absolut nicht. So, Jesus, ich sage schon mal grob, Lukas wird uns noch mehr Informationen geben. Jesus redet hier von der Zerstörung Jerusalems. Und jetzt, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christus, falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich hab's euch vorausgesagt. Schaut mal, was Jesus noch als Letztes sagt. Er redet erstmal allgemein. Er sagt, Freunde, das wird allgemein in der Welt passieren. Gibt Acht auf die falsche Christusse. Dann sagt er, ihr wollt wissen, wann wird die Zerstörung Jerusalems sein? Ich sage, wenn das Groll der Verwüstung stattfindet, dann merkt, dann passiert's. Dann wird es sein. Und jetzt am Ende sagt er, also das heißt, die Zerstörung Jerusalems ist so ein wichtiges Ereignis in unserer Geschichte. Das heißt, muss das noch passieren? Freunde, nochmal, der Gräuel der Verwüstung ist schon passiert. Wir müssen nicht warten, bis der dritte Tempel aufgebaut ist und der Antichrist sich da reinsetzt und verwüstet und ein Gräuel aufrichtet. Dann kann Jesus noch nicht kommen, oder? Er kann noch nicht, denn der dritte Tempel steht noch nicht. Was glaubt ihr, warum die Moschee an diesem Platz steht? Was glaubt ihr denn? Glaubt ihr, wenn Gott es wollte, dann wäre sie schon lange weg, oder? Ich sag, nicht in einem Wort des Herrn, dass das Ding dasteht, damit kein dritter Tempel gebaut wird. Sonst kommen, dass Gott nicht will, weil Gott einen anderen Tempel baut. Und weil dann die Christen sich in einen anderen Tempel hineinsetzt. Das ist die Gemeinde. Und Jesus sagt, so, ich fasse nochmal zusammen, er gibt ab der Zerstörung Jerusalems bis seine Wiederkunft, gleich lese ich es euch, gibt er noch Folgendes. Er sagt, es werden Bedrängnisse kommen. Es warten euch welche Bedrängnisse, und zwar folgende. Es werden falsche Christus und falsche Propheten aufstehen. Er wiederholt nochmal das, was er vorhin gesagt hat, darauf gibt Acht. Er sagt, in dieser Zwischenzeit gebt auf eins Acht, nicht auf was weiß ich, auf irgendwelche Spekulationen, gebt auf falsche Christus Acht. Das ist, wo wir ausharren sollen. Und auf falsche Propheten, von der Sprache vorher schon. Das ist das zwischen der Zerstörung Jesu und seiner Wiederkunft, das, was uns interessiert. Wo wir aufmerksam sein müssen, ist vor der Verführungen durch falsche Christusse, das heißt durch falsche christliche Religionen und durch falsche nichtchristliche Religionen. Gebt Acht, das passiert. Denn wenn, die werden so gewieft sein und so raffiniert sein, dann wenn es möglich wäre, würden die Außerwählten verführt werden. Das heißt, wenn Gott die seinen Kinder nicht bewahren würde, würden wir alle diesen Glauben hinterherlaufen. Wenn Gott unser Herz nicht bewahren würde, würden wir all diesen Verführungen heimisch einfallen. Wie sagt man das? Verfallen sein. Der Grund, warum die Gemeinde besteht und man diesen falschen Christus und falschen Propheten nicht hinterherläuft, warum die ganze Welt nicht hinterherläuft, weil Jesus die Seinen bewahrt, weil er seinen Rest bewahrt. Und darf ich dir Folgendes, lieber Bruder, liebe Schwester, sagen? Wenn du heute noch an diesem Jesus hältst und ihn liebst in deinem Herzen, dann gehörst du zu diesen Auserwählten. Dann gehörst du zu den Privilegiertesten, die in einer Welt der großen Verführungen immer noch den Glauben bewahren darfst. Das ist Gnade bei Gott. Gnade bei Gott. Eigentlich müssen wir hier stoppen und beten und Jesus preisen dafür, dass wir zu diesen gehören, dass er uns bewahrt in dieser Bedrängnis. Vers 25. Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wundert euch nicht, fallt nicht aus den Wolken. Ich habe es euch vorausgesagt. Liebe Geschwister, guckt mal. Gab es falsche Christusse? Ja. Gab es Kriegsgerüchte? Ja. Gab es Kriege? Ja. Weltkriege, Hungersnöte, Erdbeben. Gab es Verfolgungen? Es gab alles. Hat Jesus vor knapp 2000 Jahren alles vorausgesagt? Alles ist eingetroffen, oder? Ist er glaubwürdig? Ja. Er ist absolut glaubwürdig. Warum zweifeln wir dann noch? Warum murren wir? Warum hadern wir? Wenn er es sagt und es trifft. In der Weltgeschichte trifft es alles so ein, was er sagt. Er ist der Herr. Ihm ist gegeben, alle Macht nicht mehr auf der Erde. Und dann sagt er, wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz ausfährt, von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, wo das Ass ist, da werden sich die Adler versammeln oder die Geier-Übersetzung. Worauf will Jesus hinaus? Auf welche Verführung will Jesus hinaus? Dass man seine Ankunft, in Bezug auf seine Ankunft, Leute verwirrt. Darf ich so sagen? Es passiert heimlich in der Kammer. Es passiert irgendwo in der Wüste, das kriegt man gar nicht mit. Das ist der Gedanke. Nicht in der Wüste, Es passiert da, wo wir es nicht mitbekommen. Das heißt, hier ist die Rede von seiner heimlichen Ankunft. Ihr kennt es? Dass da die Lehre ist, dass Jesus heimlich kommt, die Gemeinde entrückt, niemand kriegt es mit, als ob es in der Wüste oder in irgendeiner Kammer stattgefunden hat. Die Rasierapparate hängen, heute nicht mehr, heute sind alle mit Akku, als die Finalreihe, die zwei Autoren über die Endzeit schrieben. Dann, als Jesus kam, dann stürzten Flugzeuge ab, Rasierapparate hingen von, und niemand, Föhne, Autos, Chaos, alles, weil die Gemeinde entrückt und alle dachten, was ist jetzt passiert? Weil Jesus hat die Gemeinde heimlich entrückt. Und dann wird er nach 3,5 Jahren oder 7 sichtbar kommen. Das ist eine Irrlehre. Ich traue mich, das zu sagen. Jesus sagt, wenn sie euch das sagen, lasst euch nicht verführen. Er sagt es, nicht ich. Und dann sagt er, mein Kommen wird so sichtbar sein wie ein Blitz. Es wird einschlagen. Ihr werdet sehen, ihr werdet hören. Lukas werde ich heute doch nicht lesen. Ihr werdet sehen und es wird so sichtbar wie vom Blitz von Osten nach, von wo? Doch Osten nach Westen. Da wird keiner dastehen und sagen, hey, ist jetzt gekommen oder nicht? So wie wir über Zeitumstellung immer das Problem haben. Kommen wir in die Gemeinde, ist noch leer. Denke ich, ist schon entrückt oder nicht? Weil er verpasst die Zeitumstellung. Wir kriegen es mit. Es wird, was Jesus lehrt, er sagt, da wird keiner sein, der es nicht mitkriegt, ob gläubig oder ungläubig. Alle werden es mitbekommen. Und deswegen sagt er, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier oder Adler. Was meint Jesus damit? Woher wissen wir, dass irgendwo weiters weg da ein Kadaver liegt? Man sieht auf dem Himmel die Adler kreisen oder die Geier kreisen. Das ist, Jesus sagt, man kann es sehen. Das sind Bilder, Illustrationen. Er macht es mit 2 Illustrationen deutlich. Es wird sichtbar sein. Und jetzt schaut mal, was wird sichtbar sein. Glaubt mir, jetzt wird sehen, das kann man nicht verpassen. Vers 29. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Freunde, das kriegt man mit. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Was haben sie gefragt? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und Jesus gibt ihnen ein Zeichen. Er sagt, wenn die Sonne, Mond und Sterne, wenn die Welt zugrunde geht, wenn die Sterne vom Himmel fallen, wenn die Himmel zusammengerollt werden, wenn Naturkatastrophen stattfinden, ich werde euch das nochmal deutlicher zeigen, sagt, dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel sein und dann werden wehklagen die Stämme des Landes und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Welches Zeichen wird sein, wenn Jesus kommt? Die Wolken des Himmels. Welche Wolken? Die gleichen Wolken, die Jesus von der Erde abgeholt haben, oder? Das wird das Zeichen sein. Glaubt mir, das wird alles andere als unsichtbar sein. Das ist das Letzte. Das ist das Letzte, was passieren wird. Wisst ihr, was dann noch passieren wird? Und es wird seine Engel, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden her, von einem Ende des Himmels bis zu ihrem anderen Ende. Wer sind diese Auserwählten, die hier versammelt werden, von den 4 Himmelsrichtungen der Welt? Jetzt ganz ehrlich, schmeißt mal all eure Theologie beiseite. Wenn einfach mal den Text lesen. Und wenn kein Auserwählter, wenn Jesus nicht bewahren würde, würde er nicht gerettet werden. Aber er wird diese Auserwählten, die bewahrt, wird er von allen Himmelsrichtungen, das heißt von der ganzen Welt holen. Wer sind sie? Juden. Die Gemeinde. Ja, aber wann wird die Gemeinde versammelt? Wann, sagt Jesus, wird er die Engel aussenden? Wenn er sichtbar kommen wird. Das steht hier in der Bibel. Ich schreie euch nur an, nur weil ich so nicht, weil ich nicht glaube, dass ihr das nicht glaubt. Sorry. Ich denke an die, die nicht glauben. Es steht da, er wird Sieg bekommen mit den Wolken des Himmels. Die Erde wird zerstört werden. Versteht ihr? Diese sichtbare Erde wird vernichtet. Dann holt er die Auserwählten zu sich. Nebenbei, auf was für eine Erde wollen wir dann weiterleben? 1000 Jahre, auf welcher Erde wollen wir als Gemeinde herrschen? Wenn aber alles zernichtet, auf welcher? Merkt ihr das? Das ist, was Jesus lehrt. Hat Jesus irgendwas anderes hier? Wo findet ihr 1000-jähriges Reich hier? Wo findet ihr den einen bösen Antichristen? Wo findet ihr den Aufbau des Tempels? Wo findet ihr das alles hier? Das hat aber Jesus gelehrt. Und ich halte es für so wichtig, zu glauben, was Jesus lehrt, denn das macht seine Jünger aus. Und darf ich euch sagen, nicht wenige Christen glauben lieber irgendwelchen Büchern und Kommentaren als der Schrift. Und wenn ich es frage, wo steht das, haben sie nicht mal eine Ahnung, wo es in der Bibel steht. Und ich bin froh, wenn mancher sogar sagt, Matthäus 24, 25. Und dann sage ich, und wo steht das? Und ich habe schon einmal jemand gezwungen aufzuschlagen, und jetzt liest mir vor, wo findest du das? Ja, hier vielleicht so dazwischen. Nur weil es nicht drin steht, heißt nicht, dass es nicht ist. Ja, okay, so arbeiten wir. So machen wir Bibelarbeit. Nee. Jetzt, ihr entschuldigt mich, dass ich gelogen habe und gesagt habe, ich werde euch Lukas vorlesen. Nicht inhaltlich gelogen, sondern von der Zeit. Ich will ein, zwei Sachen noch kurz zu Matthäus euch sagen, was noch dann kommt, weil es kommt ja noch ein ganzes Kapitel. Ich will nur kurz euch sagen, und dann nächste Bibelstunde, kommt wieder bitte. Und dann gehen wir in Lukas. Und dann hoffe ich, wird euch das, was ich euch vorgelesen habe, wenn jetzt nicht schon klar ist, noch viel klarer. Weil Lukas wird uns da ein paar Informationen geben, die wir Matthäus so nicht haben, die Ereignisse eigentlich sehr klar einordnen. Da brauchen wir nicht spekulieren. Das würde ich euch noch gerne zeigen. Also gebt mir noch Geduld. Und Daniel 9 auch noch. Also es lohnt sich nochmal zu kommen, ja, es lohnt sich. Ich habe extra PowerPoint vorbereitet. Also, was kommt noch? Jetzt kommt noch ein wichtiges Ereignis, Vers 32, und das mache ich noch kurz und dann entlasse ich euch. Vers 32 heißt es, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon weich geworden und die Blätter vorantreibt, so erkennt, dass der Sommer nahe ist, so sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte nicht. Gewaltig, oder? Und es ist erstaunlich, was mit diesen Versen gemacht wird. Jesus sagt Folgendes, ich fasse zusammen. Wenn dies alles geschieht, wird die Generation es noch erleben. Und meine Worte vergehen nicht, ich lüge nicht. Was meint Jesus? Er sagt, wenn ihr das seht, was passiert, dann wird das die Generation in der gleichen Zeit noch das erleben. Von was redet er? Von den Antichristen. Redet er von Hungersnöten? Das gab es ja schon damals, gell? Die Generation starben, kann auch nicht sein. Redet er von Kriegen? Auch nicht. Passierte, Menschen starben. Die Generation kann es auch nicht sein. Weltkriegen. Oh, schon beginnen wir zu rechnen, gell? Könnte sein. Ich sag's euch, weil in Lukas ist noch viel klarer. Ihr seid voll neugierig zu Hause, werdet ihr alle Lukas lesen. Kapitel 21. Von was redet der Jesus? Ich verrate euch schon und das nächste Mal muss ich es belegen. Jesus redet nicht, wenn die Stadt Israel gegründet ist. Das ist die Auslegung als Israel gegründet wurde, 48, diese Generation wird noch das Kommen Jesu erleben. So wird es ausgelegt. Der Feigenbaum ist dann jetzt der wieder aufblüht, den Jesus verdorrt hat, jetzt blüht er wieder. So, jetzt geht's los. In Lukas heißt noch Feigenbaum und andere Bäume. So, gibt es noch ein paar andere Bäume, nicht nur Feigenbäume. Das passt schon mal gar nicht. Von was redet ihr? Ich verrate es euch. Wenn ihr merkt, dass diese Welt zugrunde geht, wenn ihr merkt, dass die Sterne vom Himmel fallen, wenn ihr merkt, dass das Meer durcheinander kommt, wenn ihr merkt, dass diese Welt die Gesetzmäßigkeit dieser Welt in Erschütterung geraten. Und ich glaube mir, das merkt ihr. Da müsst ihr nicht sagen, oh, heute eine Hitzewelle, Klimawandel, Ihr werdet merken, ich verspreche es euch, in Lukas lese ich es euch vor. Nein, ich lese euch gleich vor, damit ich wenigstens das euch vorgelesen habe. Lest mal mit Lukas 21 ab Vers 25. Lukas 21 ab Vers 25. Und es werden Zeichen an der Sonne und am Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit beim brausenden und wogenden Meer. Interessant. Schaut mal. Zeichen, Sonne, Mond und Sterne. Und auf der Erde Angst und Ratlosigkeit der Nationen beim brausenden Meer. Die Menschen, die Nationen werden sagen, was passiert jetzt? Die werden stehen und sie merken, die Sterne fallen vom Himmel. Die ganze, alles gerät außer Kontrolle. Und sie werden Angst bekommen und sagen, was ist jetzt los? Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Panik passieren wird, wenn diese Erde anfängt, sich zu zerstören? Könnt ihr euch vorstellen? Und Jesus sagt, schaut mal, Ratlosigkeit, die werden nicht wissen, was passiert. Wir müssen sterben. Und jetzt, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen an einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Seht ihr das? Das heißt, wenn wir merken, dass die Sterne vom Himmel fallen, wisst ihr, was passiert? Jesus kommt. Wisst ihr, welche Generation das erleben wird? Die Sterne vom Himmel fallen sieht. Und jetzt schaut mal, Jesus sagt es nämlich. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, hebt eure Häupter, weil eure Erlösung, versteht ihr, was hier steht? Ich finde es so herrlich. Die ganze Welt wird in Panik geraten. Und was müssen wir dann tun? Oh nein, Sterne fallen vom Himmel. Wir stehen da, erheben die Häupter. Wir müssen, eigentlich ist es Gnade bei Gott, dass er uns Zeichen gibt, dass wir ihn erwarten können. Wisst ihr, was noch passieren muss, bis er kommt? Ja, die Sterne müssen vom Himmel fallen. Meer muss brodeln. Die ganze Gesetzmäßigkeit der Natur muss auch so zusammenbrechen. Wenn das passiert, diese Generation wird das Kommen Jesu erleben. Es wird dann nicht nochmal 1000 Jahre dauern. Das heißt, dann hebt euer Häupter, guckt in den Himmel und schaut auf das Zeichen, das kommen wird. Ist das gut? Dann packt er euch hin und sagt, Jesus kommt. Oh Mann! Wir brauchen keine Angst haben von Naturkatastrophen und all diesen Dingen. In dem Moment, wo Gott diese Erde vernichten wird, wird er uns holen. Und wir dürfen hochschauen. Das Zeichen des Himmels sehen. Dass es wahr ist, zeige ich euch. Schaut mal Vers 29, was bei jetzt in Lukas kommt. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen, seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausgeschlagen, so erkennt ihr von selbst, dass ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Was dies geschehen seht. Das heißt, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, blickt auf zum Himmel. Dann sagt er, wenn ihr diese Dinge seht, die euch dazu bringen, den Himmel zu sehen, wenn dies geschieht, dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Okay? Welche Generation, welches Geschlecht wird es erleben? Das Geschlecht, die Menschen, die da sein werden, wenn Himmel und Erde zerstört werden. Versteht ihr das? Könnt ihr das in der Schrift sehen? Das hat nichts mit 1948 zu tun. Das sind Dinge, die hineingelegt werden, die halt nicht aus der Schrift kommen, die aus einem System und einer Überzeugung kommen. Die kommen nicht aus der Schrift. Jesus sagt ganz einfach, Freunde, das ist so einfach und doch so gewaltig. Was erwarten wir also? Die Zerstörung dieser Welt. Okay? Guckt mal, ich will das so zusammenfassen. Das alles, was wir gelesen haben, sind alles Katastrophen. Haben wir einen Grund, Angst zu haben?
Nein.
Eigentlich nicht. Nicht. Warum? Weil wir Auserwählte sind. Weil wir Auserwählte sind. Es sei denn, du glaubst nicht, dass du ein Auserwählter bist. Das ist so herrlich. Jetzt, ab was jetzt kommt, nur ein, zwei Sätze und fertig. Was jetzt kommt, ist Folgendes. Dass Jesus die Gemeinde darauf vorbereitet. Er sagt, wisst ihr was? Ich werde nicht so schnell kommen, wie ihr denkt. Er bringt jetzt ein paar Gleichnisse, wo er sagt, und der Herr verzögert. Er redet dann von einem Knecht, dem er Sachen anvertraut hat. Und dann heißt es, mein Herr lässt sich auf sich warten. Dann kann ich ja essen und trinken und so weiter. Und dann kommt Jesus. Dann redet er von Gleichnis der Jungfrauen. Und der Bräutigam verzögerte. Und die einen schliefen ein und so weiter. Was Jesus jetzt bringt, wisst ihr, was er sagt? Freunde, es wird eine Verzögerung geben. Er bereitet sie darauf vor, sagt, es wird sich hinausziehen. Es wird etwas dauern. Er hat das alles vorausgesagt. Er hat sogar gesagt, es wird sich verzögern. Und wisst ihr, was er ihnen allen dann sagt? Wacht, denn ihr wisst nicht wann. Liebe Freunde, denn wenn Jesus kommt, dann dauert es keine Generation mehr, es dauert keine Jahre mehr. Dann werdet ihr Häupter erheben, dann wird er sie ihn sehen. Versteht ihr? Es dauert dann, wenn Jesus kommt, dann war es das. Die Generation wird geholt, und zwar in einem Nu. Deswegen ist es wichtig, vorher zu wachen. Denn wenn er kommt, war es das, dann ist schon zu spät. Wachen, beten. Wenn wir diesen Exkurs fertig haben, dann werden wir über das Gebet uns nachdenken. Wie Gebet und Endzeit zusammengehören. Über unser Gebetsleben, das sagt der Petrus. Das Ende der Dinge ist nahe gekommen, darum betet. Wacht und betet. So, Matthäus 24, nächste Bibelstunde, Lukas 21, ein paar Erklärungen. Wir werden jetzt nicht komplett alles nochmal durcharbeiten, weil das haben wir jetzt Matthäus 25 gemacht. Aber das, was uns helfen wird, es besser zu verstehen. Und das führt uns dann zu Daniel 9. Und dann, ich denke, dann haben wir es fast geschafft. Ja. Und hoffentlich, dann geht's los, gell? Dann darf es ruhig losgehen. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Ich möchte beten. Und dich verherrlichen, Jesus Christus, für dein klares Wort. Doch in so schwierigen Zeiten und auch in so einem Dschungel der Auslegungen und auch in diesem schwierigen Thema, doch eigentlich dein Wort ist klar. Du hast uns gesagt, was in dieser Welt passieren wird und das passierte. Und du hast gesagt, was noch passieren wird und das wird passieren. Du bist glaubenswürdig, du bist vertrauenswürdig, wir glauben dir. So wollen wir wachen, wollen beten, wollen deine Ankunft erwarten, wollen Zeugnis in dieser Welt sein. Bis du kommst, Herr. Komme bald, Herr Jesus. Amen.